Betrachtung einen Psalm vorschlagen, den Psalm 45. Und wir wollen ihn zuerst gemeinsam ganz lesen. Dem Vorsänger nach Shoshanim, das heißt der Melodie Lilien nach vielen, von den Söhnen Koras ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten. Es wallt mein Herz vom guten Worte. Ich sage meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf. Völker fallen unter dir, im Herzen der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Myrrhen und Aloe, Kassia, sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr, und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, von Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen, werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie einsetzen im ganzen Lande. Ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewiglich. Ja, das ist ein Psalm des Alten Testaments. Das ist eine Offenbarung Gottes, wie sie gegeben wurde, den Söhnen Koras, von denen wir lesen, dass sie Propheten waren, dass sie geweissagt haben mit ihren Liedern. Und Prophet bedeutet ja, dass jemand ein vom Geist Gottes geleiteter Sprecher Gottes ist. Dass jemand gewürdigt und geheiligt wurde, Offenbarungen Gottes weiterzugeben an die Menschen. So ist dieses Lied der Lieblichkeit eine göttliche Offenbarung. Gott hat in diesem Psalm etwas Verborgenes, etwas Zukünftiges bekannt gemacht, was in seinem Herzen war und wo es ihm wichtig war, dass das Volk Israel es erfährt und auch, dass wir als die Gemeinde Gottes es erfahren. Und was ist der Gegenstand dieses Psalms? Es ist der König. Und wir dürfen diesen Psalm lesen vor dem Licht der neutestamentlichen Offenbarung. Vor dem Licht dessen, was wir aus dem Neuen Testament erkannt haben. Und wir wissen, dass dieser Psalm zitiert wird am Anfang des Hebräerbriefes. Und dass er da ganz eindeutig bezogen wird auf den einen König der Herrlichkeit, den Herrn Jesus Christus selber. Und deswegen dürfen wir sehen, dass hier der Herr Jesus im Blick dieser alttestamentlichen Propheten ist. Er ist der König der Könige. Er ist der eine kommende König Israels, der alleine vollkommene Gerechtigkeit und vollkommene Wahrheit und all das verkörpert, was auch in diesem Psalm ihm zugeschrieben wurde. Weder Salomo noch David noch irgendeiner der menschlichen Könige konnte dieses Bild, das uns hier in diesem Psalm gegeben wird, erfüllen, sondern allein der Sohn Gottes, der König der Könige, der Herr Jesus. Und deswegen ist dieser Psalm auch für uns wertvoll, weil er uns einen Blick schenkt, einen inspirierten Blick auf unseren Herrn Jesus Christus. Ja, und der Sänger sagt, es wallt mein Herz vom guten Wort. Es wallt, das heißt, es kocht über, das sprudelt über. Dieses Wort Gottes, das der Geist Gottes in das Herz dieses Psalmdichters gelegt hat, es drängt sozusagen heraus. Es ist das Verlangen Gottes, seinen Sohn offenbar zu machen, das der Dichter hier empfindet. Dieses Wort soll nicht im Herzen drin versteckt bleiben. Es soll rauskommen. Es soll an die Menschen ergehen. Möge es doch bei uns auch so sein, dass wir uns vom Herrn schenken lassen, dass unser Herz überkocht, überströmt von dem guten Wort, das auch wir geschenkt bekommen haben in der Bibel. Dass es uns ein Verlangen ist, den Herrn Jesus bekannt zu machen bei Menschen, die ihn noch nicht kennen, oder ihn besser bekannt zu machen, ihn lieb zu machen, solchen, die ihn eigentlich schon kennen. Das ist das, was der Geist Gottes uns eigentlich schenken will, wenn wir sein Wirken wirklich auch zulassen und seinem Wirken nicht irgendwo Hindernisse entgegenstellen, dann wird es in unserem Herzen irgendwo das Verlangen sein, anderen den Herrn Jesus näher zu bringen und ihn offenbar zu machen, von ihm etwas weiterzugeben, so wie es der Psalmdichter hier auch gespürt hat. Ich sage, meine Gedichte dem Könige. Wem sollen unsere Worte geweiht sein? Hier geht es um dieses inspirierte Psalmgedicht. Aber wir können das ruhig ein bisschen auch anwenden. Wenn wir wirklich für den Herrn Jesus leben und ihn lieb haben, dann sollten unsere Worte so aussehen, dass sie dem König wohlgefällig sind, dem Herrn. Dann sollten auch unsere Lieder solche Lieder sein, die wirklich dem Herrn wohlgefallen, die nicht irgendwelcher irdischen Fröhlichkeit dienen und irgendwelcher Belustigung, sondern die wirklich dem König geweiht sind. Und dann wird unsere Sprache ein Stück geheiligt. Ganz natürlich und normal. Ja, wir werden manche Dinge nicht mehr in den Mund nehmen, wenn wir wissen, dass unser Mund dem Herrn geweiht ist und dafür andere Dinge, die wir früher gar nicht bedacht haben, aussprechen und das Verlangen haben, sie dem Herrn zu sagen. Meine Zunge sei der Griffel eines kunstfertigen Schreibers. Dieser kunstfertige Schreiber ist der Heilige Geist. Es ist Gott selbst, der dieses Wort gegeben hat. Und dieser anonyme Mann Gottes aus den Söhnen Korahs, der diesen Psalm gedichtet hat, er war das Werkzeug, der Griffel. Auch das ist wichtig, dass wir das sehen. Es ist das Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist, gegeben menschlichen Werkzeugen, aber der Schreiber ist Gott selbst. Ja, und dann kommt der Blick des Psalmisten direkt auf diesen wunderbaren Herrn, den er durch den Geist Gottes sehen darf, den er erkennen darf, von dem er Worte geschenkt bekommt. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit, oder manche übersetzen auch, Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Ja, auch das können wir nur erkennen durch den Heiligen Geist. Wir wissen in Jesaja 53 den krassesten Gegensatz. Dort heißt es, wir sahen seine Gestalt und wir haben ihn für nichts geachtet. Er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Der Herr Jesus als der gekreuzigte Messias war für das Volk Israel und ist auch heute noch für so viele Menschen, sündige Menschen, etwas Abstoßendes, etwas Uninteressantes, etwas, was ihnen Unbehagen bereitet, was sie am liebsten von sich wegschieben wollen. Aber hier darf der Psalmist den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit, in seiner Erhöhung sehen und er sieht, du bist schöner als die Menschenkinder. Damals haben die Menschen, die meisten, den Herrn Jesus nicht als den Sohn Gottes erkannt. Sie haben ihn als einen Menschen gesehen, ja sogar als einen Verführer. Die Führer des Volkes haben ihn verworfen. Aber wenn jemand durch den Geist Gottes erleuchtet ist und Licht bekommen hat über den Herrn Jesus, dann sieht er, hier ist der Sohn des lebendigen Gottes vor uns. Es ist nicht irgendein Menschensohn wie die anderen. Und deswegen heißt es ja auch, du bist schöner als die Menschensöhne. Der Herr Jesus ist nicht ein normaler Mensch. Er wurde Mensch, aber er ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und als solcher steht er ja auch vor den Augen des Psalmisten. Holdseligkeit und Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Das ist etwas so Kostbares, dass dieser mächtige, herrliche König Gnade auf seinen Lippen hat. Wir wissen, dass er auch der Richter ist. Auch als solcher wird er uns nachher vorgestellt. Aber für sein Volk, für die, die an ihn glauben, hat der Herr Jesus Gnade, Worte der Gnade und des Heils und der Liebe. Und das darf der Psalmist hier auch schauen. Und als solchen dürfen auch wir ihn erkennen, als den liebenden Herrn, als den, der uns liebt und der für uns Gnade hat, aus dessen Fülle wir Gnade um Gnade empfangen können. Gott hat den Messias gesegnet auf ewig. Ja, das ist auch so wichtig. Ja. Wir haben in den ganzen Verheißungen, die an David und an Salomo ergangen sind, diese Verheißung, dass einmal ein König kommen wird, ein Sohn Davids, der nicht vergeht. Alle diese Könige, die Nachfahren Davids, wir lesen das in den Büchern der Chronik und in den Büchern der Könige, sie hatten alle ein Ende. Und selbst die besten und gerechtesten von ihnen werden Fehler und Versagen verzeichnet. Das Wort Gottes ist treu und wahrhaftig. Aber es gibt eine Verheißung, die damals dem David gegeben wurde, dass einmal ein König aus seinen Nachkommen erstehen sollte, dessen Königreich würde ewig sein. Es würde nicht aufhören. Er würde vollkommen sein in seiner Königsherrschaft und ewig. Und das ist allein der Herr Jesus. Er ist der Sohn Davids. Er ist der, in dem sich diese göttliche Verheißung vollkommen erfüllen wird. Gott hat ihn gesegnet auf ewig. Salomo, das unmittelbare Vorbild dieses verheißenen Sohnes, hat so kläglich versagt, dass Gott ihn wegtun musste vor seinem Angesicht, weil er Götzendienst betrieben hatte. Aber er, auf den Salomo nur ein blasses Vorbild sein konnte, er wird auf ewig diesen Segen Gottes tragen und wird auf ewig König bleiben. Ja, und dort, wo wir jetzt im zweiten Vers diese Liebe und Gnade des Herrn für die Seinen gesehen haben, da kommt jetzt in der Folge ein anderer Aspekt des Herrn Jesus zum Ausdruck. Wenn er kommt auf diese Erde, um als König offenbar zu werden, und dieses Kommen des Herrn als König müssen wir ja unterscheiden von dem Kommen des Herrn für die Gemeinde. Der Herr wird zuerst kommen, um seine Gemeinde zu sich zu entrücken. Und da wird er nicht sichtbar auf die Erde kommen, sondern er wird in den Wolken erscheinen und er wird alle, die an ihn geglaubt haben, uns alle, die wir Kinder Gottes sind, zu sich entrücken in den Himmel. Und dort werden wir auf ewig mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann, danach wird es sein, dass er als der König zusammen mit seinen Heiligen, mit seiner Gemeinde in Herrlichkeit auf die Erde kommt. Und dieses Kommen als König hat zwei Seiten. Für diejenigen, die in Israel dann zum Glauben an den Messias kommen, ist es eine herrliche Erlösung. Sie erfahren dann die Gnade des Herrn Jesus, erfahren dann, warum der Messias so lange Zeit zuvor in Jerusalem gekreuzigt werden musste. Sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden Reue und Buße empfangen und werden als das Volk Gottes jubeln und frohlocken, wenn sie diesen König sehen. Das sehen wir in dem zweiten Vers ein Stück ausgedrückt. Aber der Herr Jesus wird auch kommen, um Gericht zu halten an den Heiden, an den gottlosen Menschen. Das sehen wir zum Beispiel im zweiten Thessalonikerbrief ganz deutlich. Der Herr Jesus wird kommen und es wird ein Schrecken sein für alle Feinde Gottes. Der Herr Jesus wird kommen und wird über die Heidenvölker, die zu diesem Zeitpunkt Israel hart bedrängen werden, ein furchtbares und ernstes Gericht vollziehen. Und beide Seiten sehen wir in diesem messianischen Psalm. Vers 3, gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit willen. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Da sehen wir, das Wesen des Herrn, das Anliegen des Herrn ist Liebe, Wahrheit, Sanftmut, Gerechtigkeit. Aber er muss diejenigen, die diesen Willen Gottes hartnäckig widerstreben, er muss sie letztlich auch in allem Ernst richten. Und deswegen wird hier von dem Schwert geredet. Und der Messias wird, wenn er wiederkommt, ein Schwert führen, was die Gottlosen, diejenigen, die Gott widerstanden haben, die in der Sünde geblieben sind, die die Gnadenbotschaft des Evangeliums nicht angenommen haben, sie werden mit Schrecken gerichtet werden. Und das ist immer wieder ernst und eindrucksvoll zu sehen, wenn in der Offenbarung geschildert wird, wie die Menschen dann Schrecken haben vor dem Zorn des Lammes. Also gerade der in seiner Liebe und Sanftmut sich geopfert hat für die Sünden am Kreuz, gerade das Lamm Gottes wird dann als Richter den Zorn Gottes über diejenigen ausüben, die ihn als Lamm nicht annehmen wollen. Dann werden sie sehen, er ist das Lamm, aber dann ist für sie die Stunde der Gnade vorbei und sie müssen sein Schwert spüren. Also hier wird auch die richterliche Majestät des Messias-Königs Jesus deutlich gemacht. Deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir, im Herzen der Feinde des Königs. Jetzt noch schießt der Herr Jesus andere Pfeile ab. Die Pfeile seines Wortes, wenn wir so sagen dürfen, die Pfeile des Evangeliums, die sündige, verhärtete Menschenherzen treffen sollen, dass sie doch Buße tun, dass sie doch diese Gnade und Liebe erkennen, die der Herr Jesus ihnen erworben hat am Kreuz, dass sie doch wirklich umkehren. Aber wenn diese Umkehr verweigert wird, wenn der Punkt überschritten wird, den Gott allein kennt, dann folgt Zorn. Dann folgen andere Pfeile, Pfeile, die tödlich sein werden für die Feinde Gottes. Das wird hier ganz deutlich gezeigt. Und dann Vers 6, der Blick wieder auf die Königsherrschaft des Messias. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Also, hier geht es um den Messias. Und das ist diese gewaltige Offenbarung, die wir hier und an einigen anderen Stellen auch schon im Alten Testament finden. Der Messias ist Gott. Der Knecht Gottes, der König, der Gesalbte des Herrn ist selbst seinem Wesen nach Gott. Und das ist auch etwas, was letztlich die Juden nicht recht verstanden haben in der Zeit des Herrn Jesus Christus. Das ist etwas, was ihnen verborgen war und wo sie verfinstert darüber waren, was wir aber erkennen dürfen als Gläubige unter der Gnade, dass hier Gott selbst regiert, wenn Jesus Christus den Thron besteigt, dass er Gott ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der da als Messias auf Erden dann seine Herrschaft aufrichten wird. Und es ist dann auch klar, dass dieser Thron für immer und ewig sein wird. Dass es für diesen Thron kein Ende geben wird, keinen Sturz, kein Versagen. Denn hier regiert der heilige und vollkommene Gott selbst. Ein Zepter der Aufrichtigkeit oder der Geradheit ist sein Zepter. Ja, wo der Herr regiert, und es gilt auch für uns, für seine Gemeinde, die wir ja auch teilhaben an seinem Reich, da ist Geradheit, da sind keine krummen Wege, da ist keine Ungerechtigkeit, so wie sie bei uns so vielfältig ist, keine schiefe Beurteilung von Dingen, keine falschen Schlussfolgerungen und falschen Handlungen, sondern dieser König, der Messias, regiert in vollkommener Harmonie und Gerechtigkeit, in Aufrichtigkeit und so, wie es richtig ist. Und das dürfen wir auch erkennen, wenn wir seine Regierung über uns empfinden, seine Führung als Herr, als unser persönlicher König, dass wir doch ihn darüber anbeten, dass seine Wege, dass seine Züchtigungswege manchmal auch mit uns, dass seine Führungen gerade und aufrichtig und gut sind, dass wir ihn da wirklich auch annehmen und uns unter sein Zepter beugen, in dem Wissen, es ist eine vollkommene Königsherrschaft, die er ausübt. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Ja, also hier wird es nochmal deutlich. Der, der vorher mit O Gott angeredet wird, der wird von Gott, von seinem Gott gesalbt. Ja, hier finden wir dieses Geheimnis des Herrn Jesus angedeutet und deutlich gemacht, schon im Alten Testament. Ja, der Herr Jesus hat Gerechtigkeit geliebt. Er hat nicht die Sünde geliebt. Er hat die Gottlosigkeit gehasst. Und umso größer ist es, was wir auch heute Morgen betrachten durften, dass er nicht die Gottlosen gerichtet hat mit dem Schwert, wie wir es eigentlich verdient hätten, sondern dass er, der die Gottlosigkeit gehasst hat, sich selbst als den Inbegriff aller Sünde und Gottlosigkeit vor dem heiligen Gott präsentiert hat, als das Lamm Gottes, das zur Sünde gemacht wurde für uns. Das war die Art, wie der Herr Jesus seine Liebe zur Gerechtigkeit ausgeübt hat. Dass er, der Gerechte, für uns zur Sünde wurde, weil er wollte, dass Erlöste und Gerechtgemachte vor seinem Vater und vor ihm stünden. Er wollte, dass wir mit seiner Gerechtigkeit bekleidet werden. Und dafür ist er in den Tod gegangen. Das dürfen wir vom Neuen Testament her bedenken. Das, was hier in diesem Psalm nicht geoffenbart ist, das wissen wir und dürfen auch gerade darum diesen Herrn anbeten, der die Gerechtigkeit geliebt hat und doch unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Damit auch wir teilhaben an seiner Gerechtigkeit, damit wir als Erlöste an der Seite des Königs sein dürfen und nicht als Gerichtete vor ihm fliehen müssen. Das wäre unser Los, wenn er nicht am Kreuz für uns gestorben wäre. Wir finden dann in Vers 8 diese Düfte, diese orientalischen Wohlgerüche, die die Kleider, die Gewänder dieses Königs zieren. Es ist alles lieblich an ihm. Lieblich für die Menschen, die ihn erkannt haben, und lieblich auch für seinen Gott. Das ist eine Sache, die wir immer wieder sehen in der Bibel, aber die uns manchmal auch verdunkelt bleibt, wo wir mehr darüber nachdenken dürfen, welche Lieblichkeit und Schönheit und Herrlichkeit doch ausgeht von diesem König. Und das ist sicher eine Sache, die dürfen wir uns auch erbitten, wenn wir diese Schilderung des Messias so sehen, dass nämlich wir durch diese Schönheit, von der vorher die Rede war, du bist schöner als die Menschensöhne, dass wir das doch mehr erkennen dürfen. Das ist auch mir persönlich ein Anliegen. So oft haben wir nur einen armen Blick für den Herrn Jesus. So oft ist unser Blick für seine Herrlichkeit und Schönheit verdunkelt von irdischen und fleischlichen Dingen und wir sehen ihn nicht in der Weise, wie wir ihn eigentlich sehen könnten und sehen sollten. Dafür, dass wir ihn so sehen können, sind uns so viele kostbare Offenbarungen gegeben in der Schrift, unter anderem dieser Psalm. Ja. Ich denke, für uns soll er das bewirken, dass er unsere Herzen zu dem Herrn Jesus hinlenkt, dass er uns daran erinnert und uns bewusst macht, was für einen wunderbaren Herrn und Erlöser wir haben, dass er auch König ist, dass er von Gott hoch erhoben ist. Er hat ja seine Königsherrschaft jetzt noch nicht offenbar angetreten, aber wir wissen, dass er schon jetzt zum Herrn aller Herren erhoben ist, dass er schon jetzt regiert, unsichtbar und verborgen, zur Seite, zur Rechten Gottes des Vaters. Und dieser Psalm redet von dem Moment, wo seine Königsherrschaft offenbar wird, wo sie sichtbar wird, wo die Menschen ihn als König wirklich auch sehen und erkennen können. Aber wir dürfen ihn schon jetzt erkennen im Glauben und wir dürfen seine Schönheit und seine Herrlichkeit anschauen und uns daran erfreuen, aber auch unsere Herzen daran erwärmen. Und das ist etwas, was einfach so wichtig ist, dass wir nicht gleichgültig sind, wenn wir diesen König kennen. Dass wir doch nicht nachlässig sind, ihm zu dienen, ihn zu verehren, ihn anzubeten. Und dafür kann uns auch dieser Psalm helfen. Vers 9. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, andere übersetzen hier Edelfrauen. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Ja, es ist ein Bild. Also dort, wo ein gewaltiger König ist, in einem Hof des Königs, da gibt es solche Edelfrauen, da gibt es solche, die einfach zu dem Hofstaat des Königs gehören und die mit zu seiner Ehre beitragen. Und dann sehen wir aber die Königin. Und das dürfen wir auch vom Neuen Testament her sehen, dass hier letztlich die Gemeinde, die Brautgemeinde des erhöhten Herrn gemeint ist. Sie ist die Königin, sie, die Anteil haben darf an der Königsherrschaft des Christus. Sie wird uns hier gezeigt zur Rechten des Herrn und in Gold von Ophir. Dieses Gold redet ja von der Heiligkeit und vollkommenen Gerechtigkeit Gottes. Wir sind schon jetzt im Glauben, im Geist angetan mit dieser Heiligkeit und Gerechtigkeit des Herrn. Aber dann wird es offenbar werden. Dann werden die Erlösten einen Lichtglanz an sich tragen, den sie nicht aus sich selbst haben, sondern den sie geschenkt bekommen haben von dem Herrn Jesus. Im Gold von Ophir, das Gold von Ophir war das reinste Gold, es wurde am meisten geschätzt, das kostbarste Gold. Und dann kommt dieses Wort, höre Tochter und sieh und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Haus. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihn. Nun, von der unmittelbaren Anwendung her kann man sich überlegen, was damit gemeint ist. Es könnten Heidenvölker sein, die ja dann auch zur Erkenntnis des Messias kommen. Es könnte auch dieser Überrest von Israel sein, diese Juden und Israeliten, die dann zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Bei beiden gilt, wenn sie den Herrn Jesus annehmen, dann bedeutet es, sie müssen ihre Vergangenheit, ihr Volk, ihr Vaterhaus vergessen und zurücklassen. Wir machen uns gar keine Vorstellung, was es für einen Juden der heutigen Prägung bedeutet, den Messias Jesus anzunehmen. Ich habe das schon manchmal gehört, zeugnishaft, ja. Es ist ein radikaler Bruch. So radikal, dass manchmal die Eltern ein Begräbnis veranstalten für denjenigen, der sich bekehrt hat zu dem Messias Jesus und sagen, er ist für uns gestorben.
Also wenn einmal der jüdische Überrest sich zu dem Messias bekehrt, muss er sein Volk und seines Vaters Haus radikal hinter sich lassen. Er muss mit allem brechen, was Judentum heißt, in der Tradition der Menschen, dieses Judentum, das eben nicht nach der Bibel mehr ist, sondern nach der menschlichen Prägung der Rabbiner und Schriftgelehrten. Es bedeutet einen radikalen Bruch. Genauso bedeutet es auch, dass jeder, der sich bekehrt zu dem Herrn Jesus, dass er letztlich innerlich sein altes Leben und das, was ihm bisher wichtig war, verlassen soll. Und hier finden wir sicher auch ein Vorbild und eine Anwendung auf uns, die wir gläubig geworden sind. Wenn es wirklich darum geht, dass der Herr Jesus unsere Schönheit begehrt, was hat es für Folgen für uns? Lasst uns mal darüber nachdenken. Ich denke, es dürfte klar sein, dass hier nicht die äußerliche Schönheit gemeint ist. Ja? Das kann gar nicht sein. Hier ist nicht gemeint, dass der Herr Jesus begehrt, dass wir uns herausputzen, dass wir irgendwie nach den Maßstäben schön für ihn sind, die für die Menschen gelten. Die Bibel sagt uns, was schön ist vor Gott. Die innere Schönheit des Herzens, der innere Schmuck des Herzens, das gilt nicht nur für die Frauen, für die es zunächst einmal geschrieben wurde, sondern in der Übertragung unseres Verhältnisses zum Herrn, genauso für die Männer, für alle Gläubigen. Ja? Das, was Gott sucht, ist die innere Schönheit des Herzens. Das ist 1. Petrus 3, denke ich. Ja, wo das drinsteht, das können wir vielleicht ruhig mal lesen in dem Zusammenhang, weil es nämlich uns allen etwas zu sagen hat. Erster Petrus 3, Vers 3. Euer Schmuck sei nicht der auswendige, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Das, was dem Herrn Jesus wichtig ist an Schönheit, das ist unsere Hingabe an ihn, unsere Lauterkeit in der Beziehung zu ihm, unsere Freude, ihm zu dienen, unsere Bereitschaft, auf weltliche Dinge, vielleicht sogar berechtigte Dinge, freiwillig zu verzichten, um seinetwillen, unsere Bereitschaft, wirklich im Gehorsam gegen ihn zu leben und in Reinheit ihm gegenüber. Das ist der Schmuck, den der Herr, der König, bei uns sucht. Diese Schönheit begehrt unser Herr Jesus von uns. Und was machen wir? Wie oft letztlich übersehen und überhören wir diesen Ruf und diese Anfrage unseres Erlösers und Herrn? Wie oft ist es uns viel wichtiger, dass wir ein schönes Leben führen und unsere eigenen Bedürfnisse und Begierden befriedigen und so leben, wie es uns passt, und wir lassen diesen König und Herrn mit seinen gerechtfertigten Wünschen und Ansprüchen uns gegenüber letztlich allein stehen. Und das sollte uns dieser Psalm auch lehren, dass wir nämlich unser Herz wirklich dem zuwenden, der uns mit seinem kostbaren Blut zu seinem ewigen Eigentum erlöst hat, dass wir all das abtun, allen Tand dieser Welt und der fleischlichen Begierden, dass wir lernen, für ihn schön zu sein, dass uns das ein Verlangen ist. Auch wenn das für die Welt ein völlig törichter Weg ist, ein Weg, wo man Dinge aufgibt, an denen sich die Welt, die ungläubigen Menschen festhalten und aufbauen und die sie ganz wichtig und toll finden. Wenn wir wirklich den Wert dieses Königs und Herrn erkannt haben, der so überaus kostbar ist, vor Gott und auch eigentlich für uns, dann fällt es uns gar nicht schwer, diese Dinge aufzugeben. Dann fällt es uns auch nicht schwer, wirklich den Willen dieses wunderbaren Herrn und Königs zu tun, in allen großen und kleinen Dingen. Aber diese Herzenshaltung fehlt uns so. Warum? Weil dieser König nicht wirklich groß und lebendig in unseren Herzen ist. Und da möge der Herr doch Gnade schenken, dass auch dieser Blick auf den König im Psalm 45 uns anspannt, ihn mehr zu lieben, dass wir beten darum, dass er uns größer wird und dass wir auch diese Haltung haben, wie sie hier genannt wird. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr. Das heißt, es fängt damit an, dass wir hörend werden auf den Herrn, auf sein Wort, dass wir bereit werden, wirklich das anzunehmen, was er uns da zu sagen hat, und unser Leben auf ihn auszurichten. Und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Das heißt, vergiss die irdischen Begierden, die irdischen Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, die irdische Karriere, all die Dinge, die uns hier an die Welt binden wollen, und schenke dein Herz ganz dem Herrn Jesus. Das ist eigentlich das, was er möchte. Das ist die Antwort, die er gerne von uns als seinen Erlösten haben möchte. Und ja, dann kommt auch als Frucht das raus, was wir in Vers 13 sehen. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen oder inwendig im Inneren. Auf jeden Fall kann man das auch anwenden auf die Gemeinde, wenn sie erlöst ist, wenn wir gerettet sind, dann haben wir eine innere Herrlichkeit. Nicht aus uns selber, sondern weil der Herr Jesus in uns wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese innere Herrlichkeit, diese innere Schmuck und Schönheit, das ist das, was wir eigentlich hegen und pflegen sollten. Das ist das, was uns wichtig sein sollte, nicht um unserer selbst willen, sondern um des Herrn Jesus willen, weil es ja für ihn sein soll. Die Königstochter soll nicht herrlich sein für sich selbst, sondern für ihren Herrn. Von Goldwirkerei ihr Gewand, auch das zeigt wieder Heiligkeit und Gerechtigkeit, so wie sie in unserer Erlösung, wenn diese Erlösung vollendet ist und der Messias uns zu seiner Rechten hat, dann wird diese Heiligkeit und Herrlichkeit, die wir heute schon im Glauben haben, dann wird sie für jeden sichtbar sein. Dann wird sie ganz offenbar strahlen, und zwar zur Verherrlichung des Herrn Jesus, nicht zu unserer Verherrlichung. Denn wir haben sie ja nur aus Gnade geschenkt bekommen, nicht durch irgendwelche eigenen Verdienste. Ja, in bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden, Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel, sie werden einziehen in den Palast des Königs. Auch das bezieht sich ganz sicher zunächst einmal auf Israel, auf diesen gläubigen Überrest, der dann den Messias erkennt und der teilhaben wird an dieser Freude, an der Herrlichkeit der Königsherrschaft des Messias. Es ist dann so, dass diese Erlösung auch für Israel sich ausgewirkt hat, dass sie bunt gewirkte Kleider haben. Das heißt, es spricht von Freude, das spricht davon, dass nicht mehr Trauer, nicht mehr Not da ist, sondern es ist Friede für Israel. Es ist Erlösung für dieses Volk, das so lange unter Verfolgung und Not zu leiden hatte, als es den Messias verworfen hat. In dem Moment, wo es den Messias annimmt, kommt die Gnade, kommt der Friede über Israel, und alle die Verheißungen Gottes, die so lange Jahre und Jahrhunderte ausgestanden haben, werden erfüllt werden durch den Herrn Jesus, durch den Messias. Und das darf auch uns ein Stück etwas sagen, dass wir Freude haben dürfen, schon jetzt Freude haben dürfen an unserem Herrn und König. Weil wir sind schon erlöst. Auch wenn bei uns die Erlösung erst noch vollkommen und offenbar werden wird, wenn wir dann entrückt sind, schon jetzt wissen wir um unsere Errettung, wissen wir um diesen Frieden, den wir haben dürfen, und das sollte uns zu Dankbarkeit und Freude führen. Darf man auch mal sich fragen vor dem Herrn, wo sind die Dinge, die mich von dieser Freude fernhalten, die ich eigentlich haben darf, die eigentlich mein Erbteil ist. Freut euch alle Zeit, sagt der Apostel Paulus. Aber wir sehen bei uns selber manche Dinge, die in unserem Herzen aufwachsen, die diese Freude ersticken. Und das ist betrüblich auch für unseren Herrn. Denn er hat uns erlöst, auch damit er unsere Freude und Dankbarkeit als Frucht seiner Erlösung empfangen darf wieder. Der Ausblick, Vers 16 und 17, zeigt einfach noch etwas von den Segnungen für Israel, die das sein werden, wenn der Messias regiert. Das war ja das, was abgebrochen wurde, spätestens in dieser notvollen Gerichtszeit, wo dann Juda von Nebukadnezar verschleppt wurde, die davidische Königslinie die Fürstenlinien, die Häuser, die Ahnhäuser und Stammhäuser des Volkes Israel, die gesetzt waren zum Segen, sie wurden abgebrochen. Es gab niemand mehr, der als Sohn seinem Vater nachfolgen konnte auf dem Thron Davids. Über viele, viele, viele Generationen weg brach diese Kette ab. Und sie ist heute noch nicht wieder aufgenommen. Es gibt keinen König aus dem Samen Davids für Israel. So lange nicht, bis der eine König der Könige, in dem sich alles erfüllt hat, was David versprochen wurde, bis er kommt. Dann wird wieder ein König aus dem Haus David auf dem Thron Israels sitzen und er wird für ewig sitzen. Und das Volk wird teilhaben an seiner Herrschaft. Und dann wird es dauerhaften Frieden haben. Und die Fürsten werden wieder so regieren, wie sie es einstmals unter David und Salomo konnten, als ein gewisser Friede und eine gewisse Ruhe für das Volk Israel von Gott gegeben wurde. Ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewiglich. Ja, das ist der Name des Herrn Jesus Christus, um den es hier geht. Es geht um den Messias, den Retter, den König. Durch ihn, das war ja die Verheißung an Abraham schon, sollten alle Völker der Welt gesegnet werden. Und dann, wenn der Herr Jesus als König sein tausendjähriges Reich aufgerichtet hat auf Erden, dann wird auch diese Verheißung im vollen Umfang Wirklichkeit. Dann werden alle Völker, die dann noch die Gerichte überlebt haben, werden sich der Segnungen des Messias erfreuen und sie werden den Namen des Herrn preisen für immer und ewig. Und wir dürfen schon heute diesen wunderbaren Namen kennen und wir dürfen ihn preisen, weil wir Anteil haben an seinem Heil. Ja, so darf uns dieser Psalm, denke ich, wirklich in unserem Herzen anreden und anregen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir doch mit diesem Wort zum Herrn gehen und dass wir uns selber prüfen vor dem Herrn, wo wir in unserer Herzensbeziehung zu diesem König stehen, wo wir seine Rechte, seine Bedürfnisse, das, was er von uns möchte, ein Stück vergessen haben, aus dem Blick verloren haben. Da dürfen wir ganz neu den Herrn bitten, dass er uns doch reinigt und heiligt, dass er uns doch die Augen neu öffnet für seine Schönheit und Herrlichkeit und dass uns das, was wir in ihm haben, wichtiger wird als all diese irdischen Dinge, die unseren Blick so oft ablenken von dem Herrn Jesus. Und dass doch auch der Blick auf die Majestät und Herrlichkeit dieses Königs uns größer wird. Ja, wir schulden ihm Gehorsam. Aber es ist nicht nur ein Schulden, sondern es sollte uns ein Bedürfnis sein, die Befehle dieses wunderbaren Königs freudig zu erfüllen, eifrig zu erfüllen. Das ist etwas, was nur der Geist Gottes in unser Herz geben kann, dass wir Liebe haben, dass der Herr Jesus uns größer wird und dass wir eifrig werden für ihn, zu leben, ihm zu dienen, in der Hingabe zu ihm. Das war immer ein Zeichen dessen, wenn Gott Erweckung und neues geistliches Leben geschenkt hat, dass der Herr Jesus groß wurde in den Herzen, dass die Gläubigen freiwillig bereit waren, Sünde und eigensüchtige Wege zu verlassen, um seinetwillen, weil ihnen einfach dieser überragende Wert des Herrn Jesus so kostbar wurde. Möge der Herr der Gnade schenken, dass es doch auch bei uns so sein darf und dass sein Wort das bei uns bewirkt, dass wir wirklich auch wie diese Tochter, die da angesprochen ist, dass wir das Volk und unser Vaters Haus vergessen, dass wir, wenn der König unsere Schönheit begehrt, ihm huldigen, uns ihm tiefer hingeben können und dann wird er auch Frucht sehen und dann werden wir auch Frucht sehen in unserem Leben, dass einfach der Herr Jesus mit seiner Gnade und Herrlichkeit mehr aus unserem Leben leuchten kann und auch andere dadurch gesegnet werden und zu ihm gezogen werden. Mögst der Herr uns schenken.